Hallo und herzlich willkommen zu einem Radio 90.1 Special. Ich bin Rafal Hamdan und freue mich, dass du eingeschaltet hast. Trotzdem möchte ich dir hiermit eine Triggerwarnung aussprechen. Im Folgenden werde ich mich mit Nena unterhalten. Nena ist eine Überlebende von häuslicher Gewalt. Sie hat psychischen, physischen und emotionalen Missbrauch erlebt und eine Tat, die ihr Leben verändert hat. Ihre Beschreibungen sind ziemlich bildlich und können einige von euch ziemlich stark verschrecken. Solltest du dich von dieser Triggerwarnung angesprochen fühlen, Missbrauch psychisch oder physisch erlebt haben, dann solltest du dir diese Folge nicht alleine anhören, vielleicht auch es lieber sein lassen. Du findest auf unserer Homepage radio91.de alle wichtigen Kontakte, um dir Hilfe zu holen, solltest du oder eine Freundin, ein Freund, eine Bekannte oder ein Bekannter von dir davon betroffen sein.
Es ist soweit. Jetzt haben wir uns gestern schon ein bisschen unterhalten, telefoniert. Wie war die Nacht nach unserem Telefonat?
Ja, ich war ziemlich aufgewühlt, habe natürlich auch nochmal eine Zeitreise in die Vergangenheit gemacht, habe vieles nochmal überdacht und vieles auch so für mich hinterfragt. Warum ich? Warum passiert das überhaupt? Warum kann man nicht einfach in Würde leben? Und viele, viele Fragen.
Nimm uns vielleicht mit an den Anfang. Wo, wann und wie genau haben deine ersten Gewalterfahrungen stattgefunden? Und wie war der Weg, bis du an dem Punkt gekommen bist, an dem du sagen kannst, ich bin jetzt eine starke, für mich einstehende Frau ohne tagtägliche Gewalterfahrungen?
Ja, der Anfang ist, wenn man Sachen nicht wirklich wahrnehmen möchte, weil man dann in einer Beziehung ist oder am Anfang einer Beziehung, dann hat man, wie sagt man so schön, die rosarote Brille auf. Man hofft, dieses klassische Bild Mutter, Vater, Kind, eine Familie zu gründen, glücklich zu sein, und man sieht nicht, wenn der erste Teller zu Bruch geht, wenn man das erste Mal am Arm gepackt wird, weil man mit der Strickjacke aus dem Haus läuft, mit dem Kind auf dem Arm, und die ist verkehrt rum. Und Freunde sagen einem dann, warum hast du denn die Strickjacke verkehrt rum an? Und das ist immer mit Steigerungspotenzial. Ne? Dann fängt das Gegenüber an, laut zu werden. Man ist eingeschüchtert. Man gibt nicht mehr so viele Widerworte. Man versucht, gezielt Fragen zu stellen, weil man nicht weiß, wie der andere reagiert. Ja, und irgendwann trifft man eine Entscheidung, ich möchte das bitte so nicht mehr und ich möchte mich trennen. Aber das ist dann der Anfang vom Ende.
Das heißt, der Täter war dein Ex-Ehemann.
Ja.
Du hast mit deinem Täter in einem Haushalt gelebt. Mit dem Täter hattest du oder hast du Kinder. Mhm. Du hast am Anfang, du hattest schon die ersten Warnsignale gespürt, auch wenn dich das noch nicht dazu animiert hat, zu reagieren sozusagen. Das hat ein bisschen gedauert. Was hat dazu geführt? Welche Situation war für dich die Situation, die dir bewusst gemacht hat, entweder komme ich hier lebend raus oder vielleicht auch nicht lebend hier raus?
Ich hatte mich getrennt und ihn abgemeldet und er sollte dann woanders wohnen. Sehr widerwillig, aber
du wolltest es durchziehen.
Ja, ich wollte es durchziehen und ich wollte endlich Klarheit haben. Ich hatte zwei Freundinnen gebeten, als er mal wieder im Ausland war, dass wir dann seine Sachen anfangen zu packen. Und ich hatte Kartons besorgt und ich war total aufgelöst, aber meine Freundinnen haben mich total bestärkt und haben gesagt, komm, wir schaffen das. Dieses Mal musst du es wirklich durchziehen. Das war ja nicht das erste Mal. Der kam ja immer dann wieder mit dem Druckmittel, mit den Kindern, und dann werde ich sie jedes zweite Wochenende nehmen und du wirst sehen. Und all diese Mundpropaganda und Erpressungen, das war ja auch immer das Druckmittel und das wusste er.
Jetzt hast du mit deinen Freundinnen, und ich glaube, das ist ein großer Segen, ne, dass du Menschen in deinem Leben hattest, die dich da unterstützt haben. Ich glaube, es gibt auch Menschen und Frauen, die haben dieses Glück nicht. Umso schwieriger wird es dann natürlich, wenn auch nicht unmöglich. Ihr habt das dann gemacht, ihr habt das durchgezogen und dann war der Tag, an dem er zurückkam. Er steht vor der Türe.
Großes Drama. Warum? Das durftest du nicht und wir kommen noch mal zusammen und denk an die Kinder. Und dann war ich einmal mutig und ich habe gesagt, ehrlich gesagt habe ich an die Kinder gedacht. Und genau deswegen möchte ich das nicht mehr, dass du hier reinplatzt, unser Leben vergiftest, du nimmst uns jegliche Energie. Ich habe morgens keine Kraft aufzustehen. Ich muss Vollzeit arbeiten gehen. Wenn ich meinen Job verliere, was mache ich dann? Dann stehe ich hier mit zwei Kindern. Du bist nicht der Versorger. Du bist einer, der uns tyrannisiert. Du ziehst uns wirklich runter. Lass uns doch bitte leben. Wilde Diskussion, ist dann aber zu seiner Geliebten abgehauen, hat aber nichts aus dem Keller mitgenommen. Und ich habe ihm auch gesagt, er müsse den Schlüssel abgeben. Es reicht jetzt auch. Ganz widerwillig. Also ist nicht vor den Kindern dann gewalttätig geworden, aber hätte er gekonnt, weiß ich nicht, wie es ausgegangen wäre. Aber ich möchte es auch gar nicht wissen. Er ist gegangen. Dann trudelten wieder Briefe ein. Und und dann war dieser eine besagte Tag, der wirklich dann alles verändert hat.
In der folgenden Sequenz wird Nena sehr detailliert auf die Tat eingehen, die sie überlebt hat. Es geht dabei um Vergewaltigung, psychischen und emotionalen Missbrauch. Solltet ihr also selbst von diesen Dingen betroffen sein, rate ich euch, an dieser Stelle nicht mehr weiterzuhören.
Ich war auf der Arbeit und an dem Tag musste ich ihm ja dann die Kinder geben. Es war ein Montag. Also an dem Montag rief er mich auf der Arbeit an und sagte auf einmal, ja, der Kleine hat so viel Sand in den Haaren. Ich muss dann reinkommen, das müssen wir auskämmen. Ich komme heute früher. Ich sage, naja. Aber du kannst sie doch auch so auskämmen. Warum muss es in meiner Wohnung sein? Ja, und außerdem will er zu seiner Mama. Und schwierig heute die beiden. Ich sage, ja gut, dann bringen sie mir. Ich bin dann dann und dann zu Hause. Hab gewartet. Und bin nach Hause und es klingelte an der Tür. Und es war immer, wenn der vor der Tür stand, es war immer so dieses schlechte Gefühl im Bauch. Guckte durch den Türspion, dann stand er links und der Kinderwagen rechts. Ich sah meinen großen Sohn nicht. Ich öffnete die Tür, er guckte mich an und auf einmal rannte er mir diesen Kinderwagen in den Bauch und ich bin wie ein Baumstamm nach hinten gefallen, mit dem Kopf auf den Boden geknallt. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht mal den Schmerz gespürt, weil ich so geschockt war und auf Adrenalin, dass ich gar nicht wusste, was mir in dem Moment passierte. Er knallte die Tür zu, verschloss die. Ich habe noch gesehen, wie er meinen Schlüssel in die Hosentasche steckte. Und ich habe einfach nur gesagt, was machst du da? Heute denke ich mir auch so, wie verrückt, was habe ich denn da gesagt? Was machst du denn da, habe ich gesagt. Wo sind meine Kinder? Habe ich gefragt. Wo sind sie? Und dann hat er sich schon über mich gelegt, hat mir eine Waffe an die Schläfe gehalten und gesagt, die sind tot. Du bist jetzt die Nächste. Das ist ein Gefühl gewesen von solcher Machtlosigkeit. Und ich habe keinen Schmerz gespürt. Ich wollte sterben. Ich habe einfach nur gedacht, bitte drück einfach bitte ab. Erspar mir das jetzt alles noch. Der hat mich einfach ausgelacht. Gelacht hat er. Den Haaren, ich hatte lange Haare. Beim Boden hat er mich geschliffen. Wie ein Müllsack. Wie ein Müllsack. Als wäre ich nichts wert. Als hätten mich meine Eltern nicht geboren, damit ich das Recht habe zu leben. Aber es, ehrlich gesagt, war mir auch alles egal. Ich wollte gar nicht mehr leben. Ich habe mich das gar nicht gewehrt. Weil ich auch gar nicht wusste, was ich tun soll. Ich dachte, wenn ich mich ruhig verhalte, vielleicht haut er mir nur ein paar und dann hat er mich vom Boden aufgezogen und so gegen die Wand geschmettert, dass ich dachte, meine Rippen sind gebrochen. Aber auch den Schmerz, heute denke ich darüber nach, aber in dem Moment habe ich gar keinen Schmerz empfunden. Ich war leer, ich war wie taub.
als er mich dann aufs Bett schmiss und mich dann angefangen hat zu würgen, weil ich schreien wollte. Hat er einfach die Jalousien runtergezogen, damit mich keiner hört und sieht. Ich hab mich so geekelt. Das kann sich nicht vorstellen, wie ekelhaft das ist, dass man diesen Menschen auch noch kennt. Dass er einfach fähig dazu ist, einem so ein menschliches Leid zuzufügen. Als er dann anfing, an meiner Hose zu ziehen, hatte eine, ich weiß noch ganz genau, hatte eine braune Hose an einem Reißverschluss und mit einem Knopf. Der riss die ganze Zeit daran. Und bis heute trage ich keine Hose mit Reißverschluss und Knopf. Ich kann das nicht. Irgendwas ist passiert. Und als er dann so an der Hose, da habe ich versucht, mich zu wehren. Dann packte er auf einmal ein Cuttermesser aus seiner Tasche und hielt mir das an die Zunge und wollte mir die Zunge abtrennen, weil ich vor Schmerzen geweint habe, weil ich das alles nicht wollte. Und ich habe versucht wegzulaufen. Dann hat er mich von hinten gegriffen. Ich wollte vom Schlafzimmer weglaufen ins Wohnzimmer. Und da hat er mich dann von hinten gegriffen. Ich weiß noch, mein BH ist dabei kaputt gegangen. Mein Oberteil war zerrissen. Das war ihm noch nicht genug. Mir blühte noch gar nicht, was dann noch passieren würde. Ich dachte, das reicht doch jetzt. Ich habe immer wie gesagt, wie konntest du unsere Kinder umbringen? Wie konntest du das tun? Auf die Couch geschmissen, mir die Hose runtergerissen, mir die Waffe an den Kopf gehalten und noch sein Handy vor mein Gesicht und hat gesagt, ja, das filme ich jetzt alles. Ja, du willst dich von mir trennen? Ich werde dich zu einer Schlampe machen. Ich werde das deinen Eltern zeigen, allen. Alle werden sehen, du bist eine Schlampe. Du wirst dich nicht von mir trennen. Du wirst dich nicht von mir scheiden. Mich ganz brutal vergewaltigt. So ein solcher Ekel und so eine Leere, die er in mir hinterlassen hat. Es ist in Worte gar nicht zu fassen. Ich habe geblutet. Ich habe gar nicht schreien können, weil ich ständig dieses, entweder die Waffe am Kopf hatte, dieses verdammte Cuttermesser, mit dem er mich auch, weil ich mich versucht habe zu wehren, an den Armen und am Fuß geschnitten hat. So menschenunwürdig liegt man in seinem eigenen Blut. Der so ist einfach Ekel. Ich hätte mir nur gewünscht, er drückt ab. Dann wäre mir das erspart geblieben. Ja, rückblickend, was hätte ich anders machen sollen? Ich weiß es nicht. Das habe ich mich, ich glaube, in den letzten Jahren 100.000 Mal gefragt.
Und an der Stelle will ich dich direkt unterbrechen, denn ich glaube, nach dem, woran wir gerade teilhaben, ich muss sagen, durften, ist das nicht die Frage, die du dir stellen solltest und die sich auch keine Frau stellen sollte. Ich will dir wirklich an dieser Stelle erstmal danken, dass du mit uns das komplett durchgegangen bist und diesen Tag hast Revue passieren lassen. Den, obwohl du das dankenswerterweise sehr genau für uns beschreiben kannst, ich eigentlich gar nicht fassen kann. Ich kann mir nicht vorstellen, wie überlebt man so etwas. Ich glaube, es ist wichtig, an der Stelle zu erwähnen, dass er, Gott sei Dank, trotz dessen, dass du von ihm vergewaltigt wurdest, trotz dessen, dass er einen Femizid an dir versucht hat, konnte er dir zumindest die Kinder nicht nehmen, denn er hat ihnen nichts angetan gehabt. Er hat, wie du es am Anfang erwähnt hast, sie als Mittel benutzt, um dich psychisch und physisch zu zerstören.
Ja, er hatte sie in der Zeit des Verbrechens bei seiner Geliebten in der Wohnung versteckt. Und dank der großartigen Arbeit der Polizei wurden die gefunden.
Was ist nach der Tat mit ihm passiert?
Ja, ich hatte... Er hatte dann, als ich da lag, hat er dann nur gesagt, ich habe sie doch nicht totgeschossen. Fing so ekelhaft zu lachen. Dann habe ich gesagt, wo sind sie? Dann hat er gesagt, ich hole die jetzt, damit ich sie vor dir erschieße und dann bist du die Letzte. Ich habe gesagt, bitte lass sie, erschieß mich jetzt sofort. Lass die Kinder bitte am Leben. Ich habe ihn förmlich angebettelt, dass er mir diese Kugel durch den Kopf jagt. Nur damit die Kinder überleben. Gelacht hat er. Durch die Wohnungstür. Und hat gesagt, wenn du ein Piep hier sagst. Zu der Zeit hatten wir ein ganz schlechtes Mobilfunknetz in unserer Wohnung. Da war er so überzeugt, dass ich sowieso keinen anrufen kann. Und mich sowieso nicht mehr bewegen kann. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Ich habe in einem Punkt in der Küche dann die Polizei gerufen. Und dann ging alles sehr schnell. Er war schon auf dem Weg zurück, wurde festgenommen, die Kinder Gott sei Dank gerettet. Das war das Einzige. Und dann fing die Maschinerie an. Ganz viel Polizei, Krankenwagen, eine Ärztin kam. Jeder redete auf einen ein. Ehrlich gesagt, ich hatte nur ein Fiepen im Ohr. Der hatte mir den Kiefer verschoben. Ich hatte solche Schmerzen, aber ich wollte nur einmal die Stimme meiner Kinder hören. Als ich die gehört habe, dann konnten sie mich mitnehmen ins Krankenhaus. Ihn hat man verhaftet. Ihn habe ich gar nicht mehr wahrgenommen. Ich wollte nur meine Kinder hören, die schreiend auf der Straße standen. Mama gerufen.
Was ist das für ein Gefühl, eine Vergewaltigung und einen versuchten Femizid zu überleben, mit dem Glauben, die eigenen Kinder seien tot, dann aber die Kinder zu hören und zu wissen, sie haben es überlebt?
Auf der einen Seite Erleichterung. Der anderen Seite Hilflosigkeit, Machtlosigkeit. Ich bin doch die Mutter, ich muss doch meine Babys beschützen. Ich konnte mich nicht bewegen, alles tat so weh. Ich weiß eigentlich gar nicht, was schlimmer war. Die Risse, der verschobene Kiefer, die Vaginalrisse, die Vergewaltigung, die Schnittwunden, ich weiß es gar nicht. Der größte Schmerz war, zu glauben, dass meine Kinder tot sind. Das wird und ist und bleibt immer ein Teil meines Lebens, mit dem ich niemals abschließen kann. Dieses Gefühl von absoluter Machtlosigkeit, das ist das schlimmste Elend, was man Eltern, Tanten, Onkeln, Großeltern, Freunden antun kann. Und ich sage rückblickend, er hat es ja nicht nur mir angetan, meinen Kindern, meiner Familie, meinen Freunden. Für alles eine Welt zusammengebrochen, wenn ein lebensfroher Mensch sein Leben fast lässt und danach versucht, in dieses Leben wieder zurückzukehren.
Zum Abschluss würde ich gerne eine Frage stellen, von der ich glaube, dass sie viele interessiert. Er kam in U-Haft, dein Täter oder der Täter. Was ist dann passiert? Was war das juristische Ergebnis seiner Tat und deines Überlebens?
Ja, dass die Maschinerie von Polizei und Staatsanwaltschaft in meinem Fall sehr gut funktioniert hat und auch die Schwere des Vergehens an mir wurde ja auch dokumentiert mit Fotos.
Attesten und ähnlichem.
Ja, nehme ich an. Genau. Mhm. Und ich wurde dann, damit er auch in U-Haft bleibt, einem Haftrichter vorgestellt. Da musste ich darüber nochmal sprechen. Der hat dann sofort entschieden, dass er da bleibt bis zum Prozessbeginn.
Staatsanwaltschaft hat ihn angeklagt und er ist verurteilt worden aufgrund der Fakten, aufgrund meiner Aussage.
Wegen?
Schwerer Vergewaltigung und Körperverletzung. Die haben dann die Schusswaffe leider nicht gefunden. Die ist, hat er irgendwie, ich weiß bis heute nicht, wie er das geschafft hat. Das Messer haben sie gefunden und ist wegen schwerer Vergewaltigung und Körperverletzung verurteilt worden zu 4,6 Jahren Haft.
Das heißt, ein versuchter Mord war kein
Vorwurf? Nicht nachzuweisen, genau, wegen der Waffe, wegen der fehlenden Waffe.
Wir reden in letzter Zeit viel über Femizide. Ist das vielleicht ein Punkt, wo wir sagen müssten, der Blick darauf müsste gestärkt werden?
Ja, auf jeden Fall.
Das heißt, dieser Mann ist vor Gericht gelandet, aber der Vorwurf des versuchten Mordes, der wurde ihm gar nicht erst gemacht.
Genau. Und das ist auch etwas, was mich natürlich noch immer, er ist ein versuchter Mörder. Er hat, und das ist so etwas, was mich ja schwer einschränkt, so in meinem Glaubensdasein, so wie kann das sein? Ich habe ja nicht gelogen und das hat mir auch keiner gesagt, aber sie mussten halt diese Waffe in der Hand haben und das konnten sie nicht. Das sind so alles so Fragen, kann man sich stellen, aber ist nun mal nicht so. Aber
wenn man dich jetzt kennenlernt, und das durfte ich ja auch, sieht man und hört man, wenn man deine Geschichte nicht kennt, wenn man deine Überlebensgeschichte nicht kennt, einen charmanten, eine freundliche, eine lebensbejahende, attraktive Frau, die fast schon strahlend und irgendwie fast schon heiter durch die Gegend läuft und unglaublich warmherzig und offen auf Menschen zugeht. Und ich würde dich gerne fragen, wie das geht, und muss an der Stelle aber auch sagen, das habe ich dir erzählt, auch ich habe als Frau, und das zeigt, wie verbreitet Gewalt an Frauen ist, Gewalt erlebt, wenn auch nicht in dieser Beziehung, die du zum Beispiel mit einem Ehemann hattest. Wie wichtig ist also, deiner Einschätzung nach, für alle da draußen, die das gerade hören, zu sehen und zu verstehen, dass man Menschen immer nur vom Kopf guckt und dass Gewalt an Frauen in vielleicht sogar dieser extremen, absolut lebensbedrohlichen Situation, wie du sie erlebt hast, bestehen kann, aber das ist auch Anzeichen für Gewalt, psychische und körperliche, gibt, die nicht gleich zu erkennen ist. Denn das ist, glaube ich, auch das Ziel deiner jetzigen Arbeit, nachdem du die Tat überlebt hast.
Ja, das ist, dieser Überlebenswille als Mutter ist stärker als jeder andere. Ich frage mich auch immer, wie wäre mein Leben gewesen, hätte ich keine Kinder gehabt? Wäre ich dann komplett abgerutscht? Hätte ich es wie viele andere, die süchtig werden, die sich die Pulsadern durchschneiden, die sich wirklich was antun, um das zu vergessen, die nachts Tabletten nehmen. Das war aber für mich interessanterweise zu keinster Art und Weise eine Option. Den einzigen Schaden, den ich da, ich habe ganz viel nachts gekauft, wenn ich Albträume hatte, bei verschiedenen Online-Anbietern, weil das hat mich betäubt in dem Moment. Aber wenn die Kartons da waren und dann die Schande, oh mein Gott, du hast gar nicht das Geld, wie willst du das machen? Dann fing eine ganz andere Maschinerie von Gedanken an. Aber in dem Moment hat es mich nachts einfach betäubt, weil nachts musste ich ja wache sitzen im Bett. Ich konnte nicht richtig schlafen. Ich habe ständig nach meinen Kindern geguckt, den Panzerriegel zugedreht, geguckt, ob alle Fenster und Türen zu sind, wobei ich wusste, dass er in Untersuchungshaft war. Aber es ist ein anderes Leben, was man dann führt. Ja, ich wirke heiter und das stimmt auch, was du gesagt hast. Und das ist auch mein Ziel. Niemand soll es mir ansehen. Nur, ich sage immer, mein Inner Circle weiß, welchen Weg ich gegangen bin und wie viel Kraft und Tränen mich das alles gekostet hat. Das kann sich niemand vorstellen, auch nicht mein Inner Circle, weil ich auch da immer versuche, heiter zu sein, ein Witzchen zu machen.
Ich habe das aufgegeben übrigens. Ich habe irgendwann realisiert, und da kann ich jetzt nur aus meiner Erfahrung sprechen, dass es mich irgendwann unglücklich gemacht hat, so zu tun, als wäre ich in Ordnung oder zufrieden oder glücklich oder stark genug und zuzugeben und darüber zu sprechen, dass es eben nicht so ist, ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Und interessanterweise habe ich bei dir den Eindruck, dass du das mit deinem Inner Circle getan hast, aber auch mit mir, dass wir beide uns austauschen und auch nochmal zeigen, Gewalt an Menschen, Gewalt an Frauen kann viele verschiedene Geschichten und Gesichter haben. Du hast ja trotzdem die Kraft und hast dich entschieden. Du hast deinen Job irgendwann gekündigt, den du Jahrzehnte hattest und gesagt, obwohl dir das natürlich auch Sicherheit gibt in einem Leben, das dir wenig Sicherheit eigentlich gegeben hat vorher, und gesagt, ich muss trotz meines Erfolges, trotz dessen, dass also beruflich auch ich zufrieden eigentlich war, ich muss etwas machen, das mich erfüllt. Ich muss denen helfen, die mein Schicksal kennen, weil sie es selbst erlebt haben.
Ja. Weil das ist ein Tabuthema. Wir zwei haben darüber gesprochen und es hört sich immer gut an, wenn an gewissen Stellen dafür Werbung gemacht wird und appelliert wird. Aber das ganze Jahr sind diese Frauen diesen Monstern ausgeliefert. Die wissen gar nicht, wo die hingehen sollen. Die wissen gar nicht, wo die sich Hilfe holen sollen. Und diese innere Ruhe, die ich ja auf dich ausstrahle, die ist, weil ich jahrelang mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe. Ich habe jahrelang so vieles im System hinterfragt und ich musste auch immer kämpfen für jeden Schritt, den ich gegangen bin oder gehen musste, für jede Antwort, die ich bekommen habe. Aber mein wahrscheinlich ganz großes Glück war, dass ich wirklich zwei so lebendige und so lebensfrohe Kinder hatte, die haben mich erzogen, stark zu sein. Die haben mich erzogen, glücklich zu sein. Die haben mir fast förmlich abverlangt, immer zu lächeln. Weil nur eine starke Mama kann die Babys retten. Und das hat so viel in mir gemacht. Wie oft habe ich nachts gesessen, habe vor Ekel mich übergeben. Dann sind mir die Adern im Gesicht geplatzt. Dann sah ich am nächsten Tag aus, als hätte ich Masern. Ich habe eine Gürtelrose nach der anderen gehabt. Aber vor meinen Kindern und vor der Außenwelt war ich tough. Ich war Top Gun. Ich war untouchable. Keiner kommt mir zu nah. Keiner wird erfahren, was mir passiert ist. Keiner soll diese Schwäche nutzen. Das war dann mein Ziel.
Wenn ich nicht mit dir gerade hier sitzen würde, sondern dich jetzt hören würde, wenn ich unsere Folge jetzt hier gerade als Hörerin wahrnehmen würde, ich würde mir vielleicht an der einen oder anderen Stelle denken, oh, das kenne ich doch irgendwoher.
Ja.
Und da draußen wird es jetzt mit Sicherheit die eine oder andere und vielleicht auch den oder die Personen geben, die sich denken, ja, vielleicht kenne ich jemanden, der in so einer Situation stecken könnte, oder ja, vielleicht habe ich selbst auch schon in so einer Situation gesteckt und ich stecke da drin. Was rätst du als Person, die Erfahrung hat, auch ehrlicherweise mit einem System, was nicht hilfreich immer ist, was rätst du genau diesen Menschen, die das jetzt gerade fühlen, nach dem, was du uns erzählt hast?
Schweigt nicht. Das hilft nicht. Ihr sterbt und verkümmert von innen. Lasst dem Täter nicht die Macht über euch. Ich kann wirklich nur aus tiefsten Herzen sprechen. Es war der richtige Weg, ihn hinter Gitter zu bringen. Auch wenn man jetzt nochmal wahrscheinlich einen extra Podcast über das Strafmaß machen müsste. Das würde eine ganze Stunde befüllen mit all meinen Hassgedanken darüber. Aber nein, schweigt nicht. Holt euch Hilfe. Es gibt da eine Freundin, die euch hilft. Es gibt eine Beratungsstelle. Es gibt eine Polizei, die euch hilft. Es gibt den Opferschutz, den Gewaltenschutz. Es ist nicht mehr so wie bei mir vor Jahren. Heute sind die ganz anders aufgestellt. Ihr könnt euch im Internet so viel Hilfen holen. Aber schweigt nicht.
Was wollen wir denen sagen, die vermuten, dass so etwas in ihrem Umfeld passiert? Denn auch das, glaube ich, ist schwierig, wenn man eine Freundin, eine Schwester, eine Kollegin oder eine Nachbarin beobachtet, die einem das Gefühl gibt, da ist etwas wirklich Schlimmes im Argen.
Liebevoll zur Seite stehen. Immer wieder auf die Person eingehen. Die nicht bedrängen. Liebevoll sein. Gut zuhören. Es passiert doch ganz viel zwischen den Zeilen. Aber lasst die Person, auch wenn es euch so stört und auch so mitnimmt, lasst die nicht alleine. Lasst die nicht hängen. Gebt die nicht auf. Wir haben nur euch. Wir haben nur euch als Familie, wir haben nur euch als Freunde. Und ich habe auch noch wirklich ganz tolle Kollegen auch gehabt. Alle so behutsam sind sie mit mir umgegangen, weil ich mich versucht habe, in dieses Leben wieder zurückzukämpfen. Die haben mir diese Zeit und diesen Raum gegeben. Aber wenn jemand in der Nähe, wo ein Verdacht besteht, lass die nicht hängen, lass die nicht fallen.
Du hast gerade gesagt, diese Menschen um dich herum haben dich auf eine gewisse Art und Weise gerettet. Vor allem hast du aber auch von deinen Kindern ja schon gesprochen gehabt, dass die dich gerettet haben. Mhm. Hast du es geschafft? Ist dein Leben jetzt sehr viel besser? Bist du kräftiger? Bist du stärker? Bist du klarer?
Ich bin definitiv sehr klar, sonst wäre ich heute nicht bei dir. Das hat natürlich auch damit zu tun, wie wir im Telefonat miteinander umgegangen sind. Das ist ganz viel bei mir in meinem Leben läuft nur über Leidenschaft. Leidenschaft, das ist nicht dieses romantische Leidenschaft, sondern Leidenschaft mit dem, was aus meinem Herzen herauskommt. Das kann ja gar nicht so schlecht sein, weil ich habe jetzt so viele Jahre mich durchgekämpft. Und
aber das erklärt ja auch das Wort, ne?
Ja.
Leidenschaft, ja. Eben Leidenschaft.
Genau.
Und Dankbarkeit vielleicht auch.
Ja, absolute Dankbarkeit. Eine sehr nette Dame von der Beratung, die mich damals auch sehr intensiv betreut hat, die hat gesagt, seien Sie dankbar, Sie sind am Leben geblieben. Wissen Sie eigentlich, wie viele Frauen dieses Glück nicht haben? Das hat mich, und das ist schon so viele Jahre her, dieser Satz begleitet mich eigentlich auch sehr, sehr intensiv.
Nena, ich bedanke mich wirklich aufrichtig, nicht nur, weil du uns deine Geschichte des Überlebens mitgeteilt hast, sondern weil du nochmal Mut gemacht hast, zuzugeben, was eigentlich schon kein gutes Wort ist, wenn ich drüber nachdenke, einzugestehen, dass das ein Problem ist, das ganz, ganz viele Frauen betrifft.
Ja.
Viele Hörerinnen und Hörer da draußen vermutlich. Ja. Aber auch Angehörige. Und du hast das sehr gut gesagt. Er hat das ja alles dir angetan, aber auch so vielen anderen Menschen.
Ja.
Und von daher auch vielen Dank für deine Arbeit und für den Appell, stark zu bleiben und darüber zu reden und das anzugehen, das Thema. Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst.
Danke.